Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Eigentlich soll die IOC-Athletenkommission die Interessen der Sportlerinnen und Sportler vertreten. Aber kann sie das auch? Fechter Max Hartung äußert in dieser Sendung Zweifel. Außerdem blicken wir zur Basketball-WM in China. Der Favorit USA ist immer noch dabei, obwohl einige Stars fehlen. Die Deutschen sind es nicht. Warum, besprechen wir in dieser Sendung. Wir fangen aber mit einem Thema an, das wichtiger ist als das, was der Sport an sich auf dem Platz oder auf dem Parkett ist. Nämlich, wie Vereine verhindern können, dass Kinder und Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt werden können. Vielleicht ist es ein anzüglicher Spruch eines Trainers gegenüber einer Spielerin, vielleicht eine scheinbar zufällige Berührung bei einer Turnübung, vielleicht erzwungener Geschlechtsverkehr, weil sonst der Platz im Kader anderweitig vergeben wird. Sexualisierte Gewalt im Sport hat viele Facetten. Studien zeigen, dass bis zu 200.000 Menschen betroffen sein könnten, besonders bedroht Kinder und Jugendliche. Um diese Dimension des Problems zu verstehen, reicht eine Zahl. 5,5 Millionen Vereinsmitglieder in Deutschland sind unter 14 Jahre alt. Umso wichtiger, dass die Vereine geeignete Schutzkonzepte entwickeln, um die Kinder zu schützen. Wie solche Schutzkonzepte aussehen könnten und wie verbreitet sie sind, hat das Deutsche Jugendinstitut untersucht. Andrea Schülke war bei der Vorstellung der Ergebnisse mit dabei.
Sport treiben ist gut, vor allem für Kinder. Sie bewegen sich, sind mit Gleichaltrigen zusammen, lernen Teamgeist und fairen Umgang miteinander. Davon sind Eltern überzeugt und bringen ihre Kinder in die Vereine.
Es ist einfach so schwer, sich dann vorzustellen, dass in dem Umfeld Menschen sind, die die Freude und den Spaß am Sport ausnutzen, um an Kinder heranzukommen, um sexuelle Gewalt auszuüben.
Benennt Johannes Wilhelm Röhrig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung, das Problem. Sport hat ein positives Image. Dass sexueller Missbrauch auch in diesem Umfeld vorkommen kann, wird häufig nicht wahrgenommen. Die Studie Safe Sport lieferte vor 3 Jahren erstmals Zahlen, wie häufig sexuelle Übergriffe im Leistungssport sind. Ein Drittel aller befragten Athletinnen und Athleten gab damals an, Erfahrungen damit gemacht zu haben. Das Thema sei nur zum Teil an der Basis angekommen, sagte Studienleiterin Bettina Rulofs damals.
Circa die Hälfte der Vereine findet das Thema wichtig, also sagt, ja, das ist ein Thema, dafür müssen wir uns einsetzen.
Aber die andere Hälfte eben nicht. Und das ist das Problem. Bei der aktuellen Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts konzentrierte sich Diplompsychologe Heinz Kindler auf Erfahrungen aus der Praxis. Er befragte eine Gruppe von Verantwortlichen aus dem Sport und einen Beispielverein mit einem vorhandenen Schutzkonzept. Es ging um die Fragen, was hilft vor Ort beim Kinderschutz? Aber auch, wo sind die Probleme?
Eine Hürde ist die Frage, selbst bei einem vorhandenen Willen, wir wollen was machen, wir wollen was entwickeln. Wer berät uns? Wer macht uns Vorschläge? Es gibt gute Broschüren, aber wenn man es umsetzen will, hat man dann doch einfach viele Fragen. Das heißt, Vereine brauchen einen Ansprechpartner, der zu ihnen kommt, der mit ihnen redet und erarbeitet, wie sie es jetzt konkret angehen sollen.
Vereine wünschen sich Hilfe von außen. Geschulte Menschen, die Ahnung von Sportstrukturen haben und erläutern können, was ist ein Schutzkonzept und wie kann es umgesetzt werden. Das Deutsche Jugendinstitut listet mehrere Bausteine eines solchen Kinderschutzkonzeptes auf. Unter anderem klare Verhaltensregeln für den Umgang miteinander, zum Thema geschultes Personal, Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, ein Handlungsplan für das Vorgehen im Verdachtsfall und Fortbildungsangebote. Wichtig, so Heinz Kindler, sei die Einbindung von Kindern und Jugendlichen. Sie müssten die Regeln kennen, die sie schützen sollen. Gute Erfahrungen habe es im Sport gegeben mit Fragen an die Kinder.
Was sie denken, dass Übungsleiter und Übungsleiterinnen gut machen können, was okay ist, was sie vielleicht ein bisschen Stirnrunzeln auslöst und was sie eigentlich nicht gut finden, wo Grenzen sind, die nicht überschritten werden sollen.
Der Sport habe sich definitiv in Sachen Kinderschutz auf den Weg gemacht, stellt Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut fest. Es gebe Beschlüsse, gute Materialien und Selbstverpflichtungserklärungen.
Es gibt in einzelnen Bereichen auch ansprechbare Personen, die tatsächlich rausgehen und die Vereine vor Ort besuchen. Wichtig ist aber, dass das flächendeckend möglich ist, dass all die Vereine, die tatsächlich was tun wollen, auch die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
Zum Minimaltarif werde optimaler Schutz von Kindern nicht erreicht, sagt der Missbrauchsbeauftragte Johannes Wilhelm Röhrig und bezieht das nicht nur auf den Sport. Das Geld für Schutzkonzepte in diesem Bereich sollten seiner Ansicht nach mehrere Träger aufbringen.
Das ist ein Zusammenspiel sicherlich der Länder und auch der Kommunen und auch des Sports selbst.
Bei allem Engagement für den Kinderschutz ist eine Frage noch komplett unbeantwortet. Wie wirksam sind Schutzkonzepte eigentlich?
Es ist sehr plausibel, dass das hilft, aber es ist nicht wirklich belegt. Das heißt, wir haben keine Studien, die uns zeigen, dass, wenn man Schutzkonzepte einführt, dann tatsächlich die sexuellen Übergriffe zurückgehen.
So Diplompsychologe Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut. Die Wirksamkeit von Schutzkonzepten müsste eine neue Studie überprüfen, um Kinder und Jugendliche in allen Bereichen noch besser zu schützen, auch im Sport.
Andrea Schülke in ihrem Bericht darüber, wie weit der Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport vorangeschritten ist. Eine der ersten, die auf dieses Thema überhaupt aufmerksam gemacht hat, ist Birgit Palzkill. Sie war sowohl in der Leichtathletik als auch im Basketball im Nationalteam und ist promovierte Sportsoziologin. 1998 hat sie die Studie Gewalt gegen Mädchen und Frauen im Sport veröffentlicht und damit die Grundlage für die weitere Forschung gelegt. Inzwischen ist sie unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport beim Landessportbund NRW. Ihre Aufgabe dort, auf das Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam machen und ein sogenanntes Qualitätsbündnis unterstützen. Ein Verbund von Vereinen, die ihre Schutzkonzepte schon umgesetzt haben. Von mehr als 18.000 Sportvereinen in NRW nehmen aber noch nicht mal 30 Vereine an diesem Qualitätsbündnis teil. Daher habe ich vor der Sendung Birgit Palzkill gefragt, warum so wenige Vereine mit dabei sind.
Also zum einen ist es ein langer Prozess, ehe ich Mitglied im Bündnis werden darf. Also es sind so viele Bedingungen zu erfüllen. Das hat keinen Sinn, das übers Knie zu brechen, weil es ist niemandem geholfen, wenn also irgendwo im Schrank dann ein Zettel liegt, wo drauf steht, was alles der Verein macht, wenn es nicht wirklich umgesetzt wird. Von daher braucht ein Verein mindestens 2 Jahre, würde ich schätzen, um diese ganzen Bedingungen überhaupt zu erfüllen. Und das Entscheidende ist auch, dass im Verein eine Haltung entsteht, also dass ein Klima entsteht von Achtsamkeit und Vertrauen und ein Diskussionsprozess über das ganze Thema in Gang gesetzt wird. Denn alle Konzepte nutzen nichts, wenn sie nicht in der Praxis wirklich gelebt werden und wenn nicht von allen Mitgliedern eine Diskussion darüber geführt wird, was es denn heißt, Grenzen einzuhalten. Also vielleicht ein Beispiel, ein persönliches Beispiel. Ich bin zur Schule gegangen und damals wurde ich noch geschlagen. Das war ganz normal bei uns im Dorf, dass Kinder geschlagen wurden. Und wenn da jemand gekommen wäre und hätte gesagt, das ist Gewalt, der wäre für bekloppt erklärt worden. Also der Diskurs über dieses Thema hat ja inzwischen stattgefunden. Inzwischen ist es klar, dass also Kinder nicht mehr geschlagen werden. Aber genauso muss auch ein Diskurs in den Vereinen darüber stattfinden, was ist normal. Also ist es normal, dass Trainer mit in die Umkleiden gehen oder in die Duschen gehen? Ist es normal, dass Trainer Kinder mit im Auto transportieren und so weiter und so fort? Und dieser Diskurs muss wirklich geführt werden mit allen Beteiligten und das nimmt seine Zeit in Anspruch. Ein weiteres Problem ist natürlich die Ressourcen, die Vereine zur Verfügung haben. Also es sind ja oft kleine Vereine, ehrenamtlich geführte Vereine, und die brauchen wirklich eine große Unterstützung, damit sie diese ganzen Maßnahmen überhaupt umsetzen können.
Also auch finanzielle Unterstützung, auch dann vom Landessportbund, oder woher könnte dann dieses Geld kommen?
Ein großes Problem liegt darin, dass es zu wenig qualifizierte Fachberatungsstellen gibt. Also vor allen Dingen im ländlichen Raum ist es oft schwierig, dass Vereine Kooperationspartner finden, mit denen sie dann wirklich eine gemeinsame Kooperation aufbauen können. Und da müsste vom Land her zum Beispiel eine größere Unterstützung für Fachberatungsstellen geschaffen werden. Mehr Ressourcen da rein. Der Sport selber könnte sicherlich auch über das, was er bisher schon gemacht hat, also an Ansprechpartnern, an Personen, die auch in die Vereine gehen, die Vereine beraten, könnten sicherlich auch noch mehr Stellen geschaffen werden für Personen, die diese Aufgabe erfüllen.
Würden Sie sich das wünschen?
Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche mir das nicht nur, sondern es ist absolut notwendig, um dem Thema ja die nötige Wichtigkeit zu geben, die es eben auch hat.
Was erleben Sie denn, wenn Sie zu einem Verein kommen und da das Thema ansprechen? Ist es, wie offen sind die Vereine und vor allen Dingen dann ja auch wahrscheinlich die Vorstände, die Präsidenten, die dieses Thema ja mit auf die Tagesordnung dann setzen können?
Ja, es sind oft engagierte Mitglieder, die das auf die Tagesordnung bringen und auch Eltern, die zum Beispiel ein Kind im Verein anmelden wollen und dann fragen, ja, wie ist das denn hier im Verein? Gibt es Schutzkonzepte? Gibt es keine Schutzkonzepte? Das heißt, die Initiative kommt von ganz unterschiedlichen Seiten her. Der entscheidende Faktor ist wirklich das Ernstnehmen des Themas. Und ich sage da immer ein Zitat von Sartre, der sagte, Gewalt lebt davon, dass die anständigen Leute sich nicht vorstellen können, dass es sie gibt. Und das ist sicherlich ein Problem, dass viele Menschen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen wollen. Das ist sicherlich verständlich, weil es ist ja auch furchtbar, dass wir uns überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Aber es ist nun mal so und von daher ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem, also dem Thema die Wichtigkeit zu geben, die es hat.
Glauben Sie denn, dass das Problembewusstsein bei allen Vereinen angekommen ist? Also es gibt ja auch die Zahlen, dass so die Hälfte sagt, es ist wichtig, heißt die andere Hälfte sagt, es ist nicht wichtig. Was machen Sie mit der einen Hälfte, die im Moment dieses Thema anscheinend noch nicht als wichtig erachtet?
Das ist eine schwierige Frage. Also im Leistungssportbereich gibt es ja inzwischen auch eine Knüpfung der Fördergeldern an die Bereitschaft, Konzepte zu entwickeln. Das heißt, im Leistungssportbereich muss, wenn Geld fließen soll, auch ein Konzept vorliegen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Allerdings glaube ich, dass diese Konzepte alleine und dieser Zwang alleine nicht ausreicht, sondern es geht nur über die Diskussion, es geht nur über Überzeugungsarbeit. Denn schließlich müssen die Konzepte ja auch gelebt werden. Es hat keinen Sinn, dass sie nur im Schrank stehen.
Sie haben 1998 Ihre Studie veröffentlicht, also jetzt über 20 Jahre her. Was hat sich seitdem geändert?
Naja, 1998 wurde ich ja noch als Nestbeschmutzerin beschimpft und teilweise auch aus bestimmten Funktionen ausgeschlossen, vor allen Dingen im Schulbereich. Das hat sich sehr geändert. Inzwischen ist das Thema, glaube ich, schon in der Gesellschaft angekommen und die meisten Menschen wissen, dass da was gemacht werden muss. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die sich darum kümmern, immer weniger Widerstände erfahren. Sie erfahren noch Widerstände und das ist schlimm genug, aber das hat sich doch in den letzten 20 Jahren sehr zum Positiven gewendet.
Wer baut diese Widerstände auf und wie sehen die aus?
Naja, die Widerstände liegen vor allen Dingen in der Ignoranz. Also es wird einfach so getan, als könnte das den eigenen Verein nicht treffen oder den eigenen Verband. Oder man will das glauben. Man will glauben, dass der eigene Verband immun ist dagegen und macht sich nicht klar, dass sexualisierte Gewalt wirklich in allen Bereichen vorkommen kann. Das ist, glaube ich, der Hauptwiderstand. Das Thema nicht ernst nehmen und nicht den ernsten Willen zu haben, etwas dagegen zu unternehmen. Das aber wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass Konzepte überhaupt zum Tragen kommen.
Sagt Birgit Palzgill, unabhängige Beauftragte zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beim Landessportbund NRW. In Frankreich finden gerade die Tischtennis-Team-Europameisterschaften statt. Eine Enttäuschung für die Damen, die im Viertelfinale gegen Portugal ausgeschieden sind. Ein Erfolg für die deutschen Männer, die sich heute ihren 8. Europameistertitel sichern konnten mit einem 3:0 gegen Portugal. Matthias Arians live aus Nantes. Waren die Spiele so klar, wie das Ergebnis vermuten lässt?
Ja, waren sie in der Tat, die deutsche Mannschaft hoch überlegen in diesem Finale. Natürlich weiß man nie, wie sich so ein Spiel entwickelt. Und es gibt natürlich auch im Verlaufe eines Matches immer mal Situationen, die vielleicht ein bisschen kribbelig sind. Timo Boll hat sowas erlebt in seinem zweiten Match gegen João Monteiro. Da musste er den zweiten Satz abgeben. Da sah es mal ganz kurz so aus, als ob er vielleicht doch den Faden verloren hat. Aber insgesamt hat er dann nicht nur zurückgefunden zu alter Stärke, sondern das galt eben auch für seine Teamkameraden Dimitri Ovtcharov gegen Markos Freitasch und Patrick Franziska im abschließenden Match gegen Thiago Apollonia, die deutsche Mannschaft topfit auf den Punkt, auch in diesem Finale gegen Portugal.
Dabei war ja im Vorfeld auch von Seiten der Spieler beklagt worden, dass es jetzt mit der Team-Europameisterschaft das dritte große Event in diesem Jahr ist. Hat man davon irgendetwas gespürt im Laufe des Turniers?
Ich hatte im Vorfeld, das muss ich gestehen, auch ein bisschen Sorge, ob sie denn das tatsächlich diese Europameisterschaften so richtig ernst nehmen würden. Der eigentliche Höhepunkt, der Saisonhöhepunkt, der war im Juni, die European Games in Minsk. Da wollte man unbedingt den Titel gewinnen, um sich damit eben rechtzeitig, frühzeitig für die Olympischen Spiele qualifizieren zu können. Und entsprechend habe ich gedacht, na, vielleicht ist da der Spannungsabfall doch erkennbar hier. Aber nein, als ich dann quasi bei der Anreise der Mannschaft mit den Jungs sprechen konnte, da war sofort erkennbar, nein, die haben hier richtig was vor, die wollen den Titel. Sie wollten unbedingt das 8. EM-Gold für eine deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft und sie wollten vor allem den Titel verteidigen, den sie vor 2 Jahren gewonnen hatten in Luxemburg. Und das haben sie von Beginn an sehr, sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vielleicht bin ich der ganz große Freund von Statistiken, aber diese Zahl sind dann schon sehr beeindruckend. 5 Spiele gab es, 15:0 Siege. Die deutsche Mannschaft hat nicht ein einziges Match verloren. Das hat es in der Geschichte von Europameisterschaften bisher überhaupt noch nicht gegeben.
Anders bei den Frauen, die sind bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Warum konnten die ihre guten Leistungen von den European Games nicht wiederholen?
Es ist immer ein bisschen schwierig, da einen tatsächlichen Grund ausfindig zu machen. Ich nehme das Viertelfinale gegen die Portugiesinnen und sehe da vor allem mal die Leistung von Petrissa Soja. Ich will es jetzt nicht an einer Person festmachen, aber sie hat in dieser Partie zumindest nicht ihre Topleistung abgerufen, hat beide Spiele verloren und das, obwohl es ging ja über fünf Einzel. Diese Einzelpartien, dieses Viertelfinale, und da hat sie im letzten und entscheidenden Einzel schon mit 2-0 vorne gelegen und hat das Ding dann trotzdem noch abgeben müssen. Also da schien mir so ein gewisser Leistungsabfall erkennbar zu sein, anders als noch bei den European Games, als sie sich ja im Finale gegen Rumänien durchsetzen konnten. Also auch die Frauen sind ja qualifiziert für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio. Möglicherweise war da allerdings der, sag ich mal, die Anspannung nicht mehr ganz so vorhanden wie dann eben bei den Herren.
Matthias Arians live aus Nantes von der Tischtennis-Team-Europameisterschaft. Eine Fußballweltmeisterschaft ohne Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, also ohne die besten Spieler der Welt, kaum vorstellbar. Anders ist das beim Basketball. Bei der WM in China fehlen viele Stars aus der amerikanischen Profiliga NBA. Sie verbringen ihren Sommer woanders und darunter leidet besonders die US-Auswahl, auch wenn sich das Team in die Zwischenrunde vorgearbeitet hat. Was auch daran liegt, dass auf dem Parkett zwar die Stars fehlen, dafür aber einer auf der Bank sitzt, Greg Popovich. Jürgen Kalver über ein US-Team, das trotz aller Ausfälle immer noch Favorit ist.
Sie sind unbestritten nicht nur die besten Spieler in der NBA, sondern auch die Basketballer mit den meisten Fans weltweit. LeBron James, Los Angeles Lakers. James Harden, Houston Rockets.
Oh, a cold-blooded three for James Harden.
Stephen Curry, Golden State Warriors.
Step three.
Kawhi Leonard, ab der nächsten Saison Los Angeles Clippers.
Leonard for three.
Sie sorgen für Einschaltquoten, für den Verkauf von Trikots und Sneakers. Und sie haben das Zeug, bei jedem großen internationalen Turnier jeden Gegner zu schlagen. Sie müssen nur wollen. Doch als der amerikanische Basketballverband vor ein paar Monaten seinen Kader für die WM in China zusammenstellte, handelte er sich von jedem dieser Superstars und weiteren zahlreichen prominenten NBA-Profis Absagen ein. LeBron James etwa hatte andere Pläne für den Sommer. Er steht für die Hauptrolle in einem Hollywood-Film mit dem Titel Space Jam 2 vor der Kamera. James Harden wollte sich lieber auf die nächste Saison konzentrieren und auf eine umgebaute Mannschaft, mit der er endlich den Titel holen will. Stephen Curry, bereits zweimal für sein Heimatland bei Weltmeisterschaften, würde, wenn, erst im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen wieder mitmachen wollen. Und Kawhi Leonard, der im Juni mit den Toronto Raptors für den ersten Meisterschaftserfolg eines kanadischen Clubs sorgte, reagierte gar nicht auf die Einladung. Und so ging vor einer Woche eine ziemlich anonyme amerikanische Mannschaft in das Turnier in China. Und sie unterstrich diesen Status noch dadurch, dass die Spieler mit Trikots antreten, auf denen ihr Name fehlt. Wer sie identifizieren will, muss ihre Rückennummer kennen. Die Erwartungen sind nicht besonders hoch, aber selbst die wären beinahe am Dienstag im zweiten Vorrundenspiel gegen die Türkei früh geplatzt. Die USA mussten in die Verlängerung und gewannen das Spiel mit Glück und mit einem einzigen Punkt Vorsprung.
With history on the line. No good. The US survived. Turkey.
Der Mann, der es richten soll, klang hinterher nicht besorgt, aber auch nicht zufrieden. Das Umsetzen von Taktik und Zusammenspiel müsse auf jeden Fall noch besser werden, sagte Trainer Greg Popovich. Das war ein gutes Beispiel dafür, wenn es nicht richtig läuft. Wir arbeiten daran. Aber gegen einen so guten Gegner zu spielen, zeigt uns, was alles passieren kann. Der 70-jährige Erfolgscoach, der seit 1996 die San Antonio Spurs betreut und sie in dieser Zeit zu 5 Titeln geführt hat, versteht es durchaus, mit Mannschaften umzugehen, aus denen man erst noch eine Einheit formen muss. Aber dieser Fall sei etwas Besonderes, glaubt Brian Windhorst, kenntnisreicher NBA-Reporter beim Fernsehsender ESPN. Der Star ist Greg Popovich. Das klingt seltsam und er wird das vermutlich nicht gerne hören. Weil sie keine Superstars haben, müssen sie sich auf ein eingespieltes System stützen. Und wo das der Fall ist, hängt alles vom Trainer ab. Er trägt die ganze Last. Auf eine gewisse Weise hatte Popovich schon immer Star-Qualitäten. Er ist in den letzten beiden Jahren zu einer Leitfigur im amerikanischen Sport geworden, weil er sich nicht scheut, wenn gefragt, seine politischen Ansichten zu artikulieren. Ein Präsident wie Donald Trump, den er vor 2 Jahren als, Zitat, seelenlosen Feigling bezeichnet hatte und den er für den wachsenden Rassismus im Land verantwortlich macht, gibt ihm dazu immer wieder Gelegenheit. Selbst wenn dessen Name nicht fällt, ist klar, wer gemeint ist, so wie im Trainingslager, als er zu den jüngsten Massenmorden in El Paso und Dayton gefragt wurde und den Mangel an politischem Willen in Washington kritisierte, etwas dagegen zu unternehmen.
It'd be a lot better if, the people in power got off their asses and got something done.
Es wäre schön, wenn sie aktiv werden würden, klagte Popovich und benutzte dafür eine nicht so feine Vokabel, nannte die Waffenproblematik, den Umweltschutz und soziale Ungerechtigkeit. Aber er fügte noch mit sarkastischer Stimme hinzu, die sind jetzt noch in den Ferien, aber wenn sie zurückkommen, kümmern sie sich sicher um Lösungen. Sollte das Team in China Weltmeister werden und dadurch die Frage aufkommen, ob es Trump im Weißen Haus einen Besuch abstattet, dürfte Popovich garantiert nicht nach Washington reisen. Und die Spieler im Team vermutlich auch nicht.
Ein Bericht von Jürgen Kalver über das US-Team bei der Basketball-WM, für die es morgen noch um den Einzug ins Viertelfinale geht. Da wollte das deutsche Team eigentlich auch hin. Nach 2 Niederlagen gegen Frankreich und die Dominikanische Republik kämpft das Team um NBA-Star Dennis Schröder jetzt aber nur noch darum, sich eine Chance auf die Olympischen Spiele in Tokio zu erhalten. Woran es lag, dass die vor dem Turnier hochgelobte deutsche Mannschaft so schlecht abgeschnitten hat, habe ich vor der Sendung André Vogt gefragt. Er ist der Chefredakteur des Basketball-Fachmagazins Five.
Puh, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, das alles zu erörtern. Ich glaube, es war eine Menge Liste, die sehr, sehr lang war. Und das war relativ erstaunlich und auch überraschend, denke ich, weil im Vorfeld haben ja nicht nur wir bei der Five, sondern eigentlich fast jeder, der sich damit der WM beschäftigt hat, davon gesprochen, dass es vielleicht sogar die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten ist, was das Talent angeht, was man im Team hat. Wir hatten noch nie so viele Spieler, die in der NBA oder in der Euroleague unterwegs waren. Und wenn man dann jetzt gesehen hat, wie diese Mannschaft abgeschnitten hat, dann liegt der Verdacht eigentlich nahe, dass es vielleicht keine Mannschaft war. Und das ist natürlich im Teamsport eine Sache, die immer wieder predigt, aber die oft vernachlässigt wird. Und ich glaube, gerade das Spiel gegen die Dominikanische Republik hat halt gezeigt, dass es da ja im Team einfach aus welchen Gründen auch immer in bestimmten Momenten einfach nicht gestimmt hat.
Woran kann es denn liegen, dass da keine Mannschaft auf dem Feld stand? Lag es am Trainer, Henrik Rödel, der die diversen Stars vielleicht nicht richtig verbunden hat und ihnen keine Idee mit auf den Weg gegeben hat? Oder lag es an den Spielern selbst, die es einfach dann nicht gebacken bekommen haben, die Ideen des Trainers umzusetzen?
Ja, das ist immer so eine Eifrage. Es ist, glaube ich, ein sehr komplexes Problem. Ich glaube, die beiden Sündenböcke, also die Rollen waren klar verteilt nach dem Spiel gegen die Dominikanische Republik. Das war eben Henrik Rödel, vor allem aber Dennis Schröder, der ja, beste Spieler, den wir in Deutschland haben momentan. Das muss man, glaube ich, nochmal ganz klar so sagen. Aber da macht man sich ein bisschen leicht, wenn man jetzt sagt, es lag alles am Trainer, es lag alles an Schröder, aber die beiden waren allein schuld. Da steht halt immer noch eine Mannschaft auf dem Feld. Und Fakt ist aber auch, dass die Mannschaft gerade gegen die Dom-Rep, gegen Frankreich war es ja phasenweise gut, auch danach gegen Jordanien und gegen den Senegal, die aber beide, vor allem Jordanien, eher zweitklassig sind. Da hat man dann ja das gezeigt, was man auch erwartet hatte. Nur gegen die Dominikanische Republik, da wo es drauf ankam, da hat man ganz klare Risse in diesem Teamgefüge gesehen. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass die Vorbereitung in dem Sinne relativ kurz war, dass eben mit Dennis Schröder der beste Spieler und wichtigste Spieler relativ spät erst dazu kam. Man hatte also dann nicht die Zeit, die wir andere Nationen haben, sich mit ihren Top-Spielern einzuspielen. Sicherlich kann man taktisch die eine oder andere Geschichte hinterfragen, aber da weiß man halt immer auch nicht, weil Henrik Rödel ein Trainer ist, der seinen Spielern viel Freiheiten lässt. Hat er diese vermeintlich richtigen Sachen gesagt und die wurden nur nicht umgesetzt, haben vielleicht Spieler ihn dann taktisch auf dem Feld überstimmt. Das wird hoffentlich dann die interne Bestandsaufnahme vom DBB halt dann zutage fördern, da werden die richtigen Schlüsse gezogen. Fakt ist, da ist einiges schiefgelaufen, denn das Abschneiden jetzt, also das Minimalziel vorher war ja die Quali zu Olympia-Quali. Wenn man die jetzt verpassen sollte mit einer Niederlage gegen Kanada, dann wäre das ja vielleicht das größte Scheitern der Nationalmannschaft aller Zeiten, weil so enttäuscht hat, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft dann noch nie, wie jetzt wäre, wenn sie halt wirklich die Olympia-Quali verpassen.
Soweit ist es ja noch nicht, aber was bedeutet denn dieses Verpassen der Zwischenrunde jetzt schon für den deutschen Basketball?
Ich glaube, das ist gar nicht so wild, wenn man ehrlich ist. Klar ist ein Image-Schaden entstanden. Natürlich viele Fans sind zu Recht wütend. Man muss ja nur in soziale Medien mal schauen und sehen, was da geschrieben wird. Das ist zwar oft auch viel Polemik dabei und über viele persönliche Animositäten, die dann ausgelebt werden. Aber Fakt ist nun mal, dass die Leute zu Recht sauer sind, weil es einfach eine Mannschaft ist, von der sich die Fans viel versprochen hatten. Und Basketball in Deutschland ist ja nur auch eine Sportart, die darauf wartet, nach Lecht, dass nach den goldenen Nowitzki-Jahren oder die silbernen Jahre, man hat ja Silber und Bronze damals gewonnen, einmal bei der EM, einmal bei der Weltmeisterschaft, dass mal wieder was kommt. Dass Basketball Deutschland ein bisschen aus dieser Nische heraustritt hinter Fußball, was natürlich nicht möglich ist. Deutschland ist ein Fußballland. Aber alle wollten halt, dass dieses Team jetzt wirklich den Schritt nach vorne geht. Und jetzt hat es nicht getan, okay. Aber dieser Image-Schaden, glaube ich, der ist dann schnell wieder vergessen. Problematisch ist aber, wenn man natürlich im kommenden Jahr dann kein großes Turnier spielt und selbst jetzt nur eine Olympia-Quali wäre natürlich auch ein großes Turnier. Und das muss einfach passieren. Wenn das wirklich nicht kommt, dann ist es wirklich eine Geschichte, die wirklich Folgen darüber hat bei Deutschland. Weil dann, glaube ich, dann wird man dieses ganze Konglomerat halt in Frage stellen. Ja, Trainer, Spieler, Organisation. Und das wäre natürlich bitter, jetzt so gerade halt die Heim-EM, wo man die bekommen hat, wo man gedacht hat, diese Mannschaft ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Wir haben es gerade im Beitrag gehört, bei den US-Amerikanern fehlen die ganz großen Namen. Wie hochklassig ist denn generell der Basketball, der in diesem Jahr bei der WM gespielt wird?
Ich glaube schon, dass es relativ hochklassig ist. Es war natürlich eine WM, die gerade jetzt in der ersten Woche ein bisschen daran gekrankt hat, dass es eben die größte WM aller Zeiten war. Man hat halt 32 Teams dabei gehabt, so viel wie noch nie. Da gab es sicherlich die eine oder andere Partie, die man sich selbst als Basketball-Enthusiast nicht unbedingt anschauen musste, weil man von vornherein dann erwarten konnte, dass es eine klare Geschichte wird. Aber die richtig guten Spiele, die richtigen Kracher, die kommen natürlich jetzt. Also dann ab dem Viertelfinale, da kann man eine Menge erwarten. Klar, die Amerikaner sind nicht mit dem ersten Anzug, nicht mit dem zweiten Anzug angetreten. Aber man muss ja immer nur sehen, die Jungs, die da jetzt spielen, das sind dann auch Leute, also wenn die in Europa wären, wären das alles Superstars. Also es ist zwar nicht, wie gesagt, der erste und zweite Anzug der NBA-Stars, aber das sind immer noch Jungs, die einfach Favorit sind mit ihrer Mannschaft. Und ich bin gespannt. Also die Serben spielen unglaublich schönen und effektiven Basketball, sind auch mal, von meinem Begriff momentan, der Favorit. Die Amerikaner werden von Spiel zu Spiel besser, weil sie eben auch eine Mannschaft ist, die sich nicht über Jahre eingespielt hat, wie das bei den Europäern natürlich oft so ist. Es gibt Überraschungsteams wie Tschechien, die Spanier, obwohl sie jetzt ihre goldene Generation schon verabschieden sind, sind immer noch ein Team, mit dem man rechnen muss. Australien ist ein Team, das Qualität hat, genau wie Frankreich. Also ich freue mich auf die K.O.-Runde, wenn es irgendwie losgeht. Ich bin sehr, sehr schade, dass Deutschland da qualitativ dann nichts mehr beitragen wird.
Eine Einschätzung von André Vogt, Chefredakteur des Basketballmagazins Five. Für den ehemaligen Nationaltrainer Dirk Bauermann waren es vor allem mentale Faktoren, warum das hochgelobte deutsche Team ausgeschieden ist. Er sagte im Deutschlandfunk Sportgespräch:
Ich halte es für absolut ausgeschlossen, dass die Jungs und alle anderen Beteiligten nicht mit allem, was sie haben, das große Ziel, nämlich Viertelfinalteilnahme und Olympiaqualifikation erreichen wollen. Das halte ich für ausgeschlossen. Sondern wenn man zu viel nachdenkt, wenn der Druck vielleicht ein bisschen groß ist, dann führt das zu so ein bisschen etwas, was man mit Lähmung beschreiben könnte. Der Kopf, das Hirn fängt an zu rennen, man macht Fehler, die man normalerweise nicht machen würde und die Füße werden langsamer und man kommt defensiv nicht dahin, wo man gerne hin wollte. Und genau das habe ich bei dieser Mannschaft gesehen. Und das Einzige, was da hilft, ist kollektive Erfahrung auf diesem allerhöchsten Niveau in der Welt, das unglaublich groß ist. Und deshalb wird es so wichtig sein, dass es gelingt, diese Mannschaft, die eine große Zukunft und eine große Qualität hat, zusammenzuhalten.
Sagt Dirk Bauermann und das gesamte Sportgespräch mit ihm und dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes, Ingo Weiß, hören Sie heute um 23.30 Uhr. Die Athleten sind das Wichtigste der olympischen Bewegung. Das sagt das Internationale Olympische Komitee. Dazu passt, dass es seit 1981 eine Athletenkommission gibt. Sie soll die aktiven Athletinnen und Athleten und die Funktionäre verbinden. 18 Athletinnen und Athleten sind im Moment Teil dieser Kommission. 4 neue Mitglieder werden bei den Olympischen Spielen in Tokio neu gewählt. Die Bewerbungsfrist dafür endet morgen. Aber was können die dort gewählten Mitglieder wirklich bewirken? Marina Schweizer über eine Institution, die eigentlich die Sprache der Sportlerinnen und Sportler sprechen soll, von der sich aber viele nicht mehr vertreten fühlen.
Die Olympischen Sommerspiele in Rio 2016. Sie markieren einen Umbruch für viele Athletinnen und Athleten weltweit. Das kurz zuvor aufgedeckte, staatlich unterstützte Doping in Russland, die Frage nach dem Komplettausschluss russischer Athleten und die damit verbundene Haltung des IOC sind damals auch Thema in der Athletenkommission des Olympischen Dachverbands. Deren Sprecherin ist 2016 die Deutsche Claudia Bokel.
Wir wollten, dass harte Konsequenzen kommen für Russland und dass eben Russland von den Spielen ausgeschlossen wird.
So schildert es Bokel Jahre später in Hajo Seppels Dokumentation Geheimsache Doping, das Olympiakomplott. In dem Film erzählt sie, dass eine Debatte über den Umgang mit Russland in der Exekutive stets unterbunden wurde, was das IOC dementiert. Bei der Abstimmung der höchsten Olympiafunktionäre enthält sich Bokel schließlich. Sie ist die einzige Athletenvertreterin. Die Athletenkommission erweist sich im IOC-Gefüge als machtlos. Der Ausgang ist bekannt. Am Ende werden 271 russische Athleten zugelassen. Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa darf wie nahezu alle russischen Leichtathleten zwar nicht starten, wird aber während der Rio-Spiele in die Athletenkommission des IOC gewählt. Claudia Bokel scheidet aus. Als deutsche Vertreterin lässt sich in diesem Umbruchsommer die Fechterin Britta Heidemann in die Kommission wählen für 8 Jahre. Doch nach der Rio-Entscheidung gerät das IOC unter Druck. Auch die Athleten erheben in vielen Ländern ihre Stimme. Sie sehen ihre Rechte nicht ausreichend verteidigt. In Deutschland formiert sich als Konsequenz auf den Umgang mit Russland der Verein Athleten Deutschland. Sportler machen sich unabhängig von den Strukturen olympischer Dachverbände. Gründungspräsident Max Hartung.
Wir wollen die Politik machen, die sich die Sportler in Deutschland wünschen, für die Athleten.
Die neue Unabhängigkeit macht die Athleten in Deutschland aufmüpfiger gegenüber dem IOC. Sie fordern, das Werbeverbot für Athleten im Umfeld Olympischer Spiele zu lockern und Spitzensportler am Gewinn von den Vermarktungs- und Übertragungserlösen zu beteiligen. Der Olympische Dachverband will Offenheit gegenüber der neuen Bewegung demonstrieren, veranstaltet mit seiner Athletenkommission im April 2019 das bislang größte Sportlerforum der Welt. Doch ein inhaltliches Einlenken gibt es nicht. Schon bald erteilt IOC-Präsident Bach direkten Zahlungen an Athleten eine Absage. Man will lieber Geld an die Verbände ausschütten und so, nach eigener Lesart, Chancengleichheit herstellen. Auch eine globale Lockerung der Werberegeln gibt es nicht. Laut Bachs Reformagenda 2020 sollen die Athleten ins Zentrum der olympischen Bewegung rücken. Ob das auch mehr Macht für die Athletenkommission ab dem kommenden Sommer bedeutet, bleibt fraglich.
Marina Schweizer über die IOC-Athletenkommission und über die Macht oder Ohnmacht der Athletenkommission habe ich vor der Sendung mit Max Hartung gesprochen, dem Gründungspräsidenten von Athleten Deutschland, der ja auch gerade schon im Beitrag vorkam. Mit Athleten Deutschland hatte er unter anderem vor dem Kartellamt durchgesetzt, dass deutsche Athletinnen und Athleten während der Olympischen Spiele mit eigenen Sponsoren zusammenarbeiten dürfen. Und ihn habe ich gefragt, ob aus seiner Sicht die IOC-Athletenkommission ausgegliedert werden müsste, damit sie wie Athleten Deutschland wirklich unabhängig vom IOC arbeiten könnte.
Ich glaube, dass das ein guter Schritt wäre. Das ist der Schritt, den wir in Deutschland gegangen sind und den wir jetzt weiterentwickeln wollen und der uns dabei helfen soll, eigenständige Positionen zu kreieren. Ich glaube, dafür braucht es Distanz zum Verband und das würde meiner Meinung nach auch der IOC-Athletenkommission gut tun.
Aber die Entscheidungen, was mit den Athletinnen und Athleten passiert, die Entscheidungen, was bei Olympischen Spielen stattfindet, das trifft ja immer noch das IOC-Exekutivkomitee. Würden die Athleten da nicht ihre Stimme verlieren, wenn sie sich da rausziehen würden?
Also wir sind ja sowohl in Deutschland auch als international als Athletenvertreter jetzt schon seit langer Zeit in einzelnen Gremien jeweils mit einer Stimme vertreten. Naja, mit einer Stimme hat man noch nie eine Entscheidung durchsetzen können in Gremien, die immer wenigstens mit 7 Personen besetzt sind. Das heißt, man kann zwar immer seine Anliegen platzieren, hat aber nie Durchsetzungskraft. Und deswegen denke ich, dass wir Athleten andere Mittel und Wege finden müssen, unsere Anliegen auch durchsetzen und nicht nur mit einbringen zu können.
Wie könnte denn eine unabhängige Athletenkommission es schaffen, trotzdem das IOC und die Entscheidungen im IOC zu beeinflussen?
Ich denke, das könnte ganz ähnlich passieren, so wie wir jetzt in Deutschland auch Einfluss nehmen können. Die Stimme der Sportler, wenn wir gemeinsam auftreten, hat in jedem Fall Gewicht, weil wir ja auch bei den Wettkämpfen auf der Bühne stehen, weil wir im Umfeld der Olympischen Spiele die Werbeträger sind, die Gesichter sind. Und wenn da Sportler gemeinsam Forderungen erheben, dann haben die auch gegenüber dem IOC Gewicht.
Im Endeffekt wäre dann der effektivste Weg doch zu sagen, wir streiken, weil ohne Athleten keine Olympischen Spiele.
Na, man muss natürlich sehen, dass Streiks und Boykotte immer den Sportlern insbesondere sehr, sehr wehtun. wenn man 4 Jahre trainiert hat für ein Sportevent und da oben auf dem Treppchen stehen will und selber natürlich nur eine kurze Sportkarriere hat, um zu zeigen, wie gut man in der eigenen Disziplin ist, dann ist das sozusagen das letzte Mittel. Ich stelle mir vor, dass das nicht völlig ausgeschlossen ist und dass man so auch Zeichen setzen kann, vielleicht auch bei anderen Wettkämpfen, aber wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, dann würde ich ungerne je einen Sportler dazu auffordern, seinen Startplatz bei den Olympischen Spielen ruhen zu lassen.
Mit welchen anderen Mitteln könnte man Druck ausüben auf das IOC?
Ja, ich denke vor allem dadurch, dass man sich vernetzt, dass man sich auf Forderungen verständigt und die dann auch platziert und kommuniziert. Also wenn ich mir vorstelle, dass man vielleicht gemeinsam auch mit Galionsfiguren wie Usain Bolt oder Michael Phelps bei Olympischen Spielen für eine Beteiligung, für auch die Möglichkeit, sich politisch zu äußern, eintritt. Wenn die das machen, dann steht der Verband natürlich unter Druck, weil wie sollte man mehrere Sportler oder auch so bekannte Sportler dann sanktionieren auf Seiten der Verbände und des IOC?
Jetzt endet morgen die Bewerbungsfrist, um bei der IOC-Athletenkommission sich als Athletin oder als Athlet zu bewerben und als Kandidat sich dort aufstellen zu lassen. Gibt es unter den Kandidierenden denn jemanden, der vielleicht diesen unabhängigen Gedanken schon in sich trägt und dann vielleicht auch einfach in die IOC-Athletenkommission mit reinbringt, dass man gar nichts Neues erschaffen muss, sondern die Strukturen von innen heraus reformiert?
Das ist, um ehrlich zu sein, für mich schwer zu sagen, da ja da immer nur sehr begrenzt Wahlkampf getrieben wird. Also mir ist jetzt jedenfalls keiner bekannt, der sich da international für ähnliche Fragestellungen wie wir eingesetzt hat. Insgesamt muss ich sagen, hätte ich mir in den letzten Jahren gewünscht, dass die IOC-Athletenkommission da eine ganz andere Rolle spielt und sich eher an die Spitze so einer Bewegung setzt, als immer wieder zu vermitteln und dadurch auch zu bremsen.
Woran glauben Sie, lag das, dass die IOC-Athletenkommission nicht die Stimme der Athleten gesprochen hat?
Ich meine, da kann ich natürlich ein Stück weit nur mutmaßen, aber ich glaube auch, dass das Setting falsch ist. Also man wird auf 8 Jahre gewählt in diese Kommission hinein und hat dann natürlich die größten beruflichen Möglichkeiten bei dem Weltverband selbst und bei anderen großen Sportorganisationen und wird dann in der Zukunft sozusagen nicht von den Athleten, sondern von den Verbänden kontrolliert. Dadurch, dass es auch keine Wiederwahl gibt, wie in anderen demokratischen Konstruktionen, wenn man jetzt beispielsweise an einen Bundestagsabgeordneten denken würde, der ein Mandat bekommen würde und danach nicht wieder zur Wahl antreten könnte, dann wäre der ja quasi entkoppelt. Jedes Mandat ist quasi auch immer das letzte.
Das heißt, Sie beklagen dann auch, dass die Menschen, die dann in dieser Kommission sitzen, ihr Eigennutzen vor das Nutzen der gesamten Athletenschaft stellt?
Ja, ich möchte da quasi aufzeigen, dass es keine Möglichkeit gibt, wenn wir mit der Arbeit der IOC-Athletenkommission nicht zufrieden sind als Athleten, die bei den Olympischen Spielen teilnehmen oder als Vertreter von einzelnen Ländern, auf deren Kurs Einfluss zu nehmen.
Für Deutschland sitzt ja Britta Heidemann, auch eine Fechterin, ehemalige Fechterin in der Athletenkommission. Wie zufrieden sind Sie denn mit ihr? Auch da gäbe es ja Möglichkeiten, vielleicht für Sie dort einzuwirken.
Ja, ich weiß, dass Britta sich da natürlich stark einbringt. Vielleicht sind wir bei der Herangehensweise nicht immer ganz einig. Ich weiß, dass sie gute Ziele dort verfolgt. Aber auch da würde ich mir natürlich wünschen, dass da mehr Reibung erzeugt wird.
Und die fehlt im Moment?
Die fehlt zumindest in der Öffentlichkeit. Ich glaube auch, dass eine öffentliche Debatte zu den Entwicklungen guttun würde und dass man da noch mehr Einfluss nehmen könnte.
Wie optimistisch sind Sie, dass sich zu den nächsten Olympischen Spielen in Tokio 2020 diese globale Stimme der Athleten sich weiter vereint und dass dann tatsächlich vielleicht zu den Olympischen Spielen 2020 die Forderungen mit mehr Nachdruck an das IOC herangetragen werden? Denn bis jetzt scheint es ja so, als ob, selbst wenn es ein Athletenforum gab jetzt im April, als ob die Forderungen beim IOC relativ abprallen.
Na, es ist natürlich eine langfristige Entwicklung. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass wir innerhalb von wenigen Jahren diese Sportwelt komplett umkrempeln. Trotzdem glaube ich, dass es da eine Entwicklung gibt und auch die Entscheidung des Bundeskartellamts für Deutschland gezeigt hat, dass wir Veränderungen bewirken können, auch gegen den Willen des IOCs und von Verbänden. Und das wird natürlich jetzt in Tokio spannend zu beobachten, wenn Sportler dort ungleich werben dürfen und die Sportler, die für Deutschland antreten, größere Freiheiten genießen, was das bedeuten wird und wie die anderen Sportler sich dazu verhalten.
Meint Max Hartung, Gründungspräsident von Athleten Deutschland und Fechter über die Chancen, dass sich die internationalen Athletinnen und Athleten mit einer Stimme verbinden.
Sehr viele lange Geraden, nur unterbrochen von wenigen Schikanen und Kurven. Das ist Monza, das schnellste Rennen im Formel-1-Kalender. Heimat der Tifosi, der Fans von Ferrari. Die hatten in den vergangenen Jahren allerdings wenig zu feiern. Fernando Alonso war 2010 der letzte Ferrari-Fahrer, der das Rennen gewinnen konnte. Bis heute, denn da gewann ein Monegasse in seiner ersten Saison beim Traditionsrennstall das Traditionsrennen. Jens Gedion.
Charles Leclerc schenkt den rund 100.000 Tifosi in Monza einen Heimsieg zum 90. Ferrari-Jubiläum. Für den 21-Jährigen ist es der zweite Erfolg in Serie. Der Monegasse löst damit Sebastian Vettel auch in der Gesamtwertung als Nummer 1 der Roten ab. Es war allerdings ein hart erkämpfter Sieg für Leclerc. Über eine sehr lange Distanz musste er sich in seinem Ferrari gegen den enormen Druck der beiden Mercedes-Piloten hinter ihm wehren. Am Ende wurde Valtteri Bottas Zweiter auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza. Platz 3 ging an WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Die nächste Enttäuschung gab es für den deutschen Ferrari-Piloten Sebastian Vettel. Ein Fahrfehler mündete im ersten Renndrittel in einen Unfall, für den Vettel von den Rennkommissaren danach auch noch bestraft wurde. Die Konsequenz war ein enttäuschender 13. Platz für den Vierfach-Weltmeister. In der Gesamtwertung fällt Vettel damit auf Rang 5 und hinter seinen Teamkollegen Leclerc zurück. Überlegen in Führung bleibt Titelverteidiger Lewis Hamilton.
Es ist der letzte Grand Slam in diesem Jahr, die US Open. Bei den Frauen gab es gestern bereits eine Überraschung. Die erst 19 Jahre alte Bianca Andreescu schlug in ihrem ersten Grand Slam-Finale Serena Williams. Die wollte eigentlich ihren 24. Grand Slam-Titel holen und damit den aktuellen Rekord einstellen. Und ein ähnliches Ziel hat heute Abend Rafael Nadal. Wenn der Spanier im Finale gewinnt, dann hat er nur noch einen Grand-Slam-Sieg weniger als Roger Federer. Und auch Nadal trifft mit Daniel Medvedev auf einen Gegner, der sein Debüt im Finale gibt. Tim Brockmeier blickt voraus.
Daniel Medvedev weiß sehr genau, was heute auf ihn zukommt. Er ist einer der größten Champions in der Geschichte des Tennis, sagt der Russe über seinen Finalgegner Nadal und mehr noch.
Er ist nur eine Maschine, ein Biest auf dem Court. Die Energie, er ist showing is just amazing.
Er ist eine Maschine, ein Biest auf dem Platz mit einer unglaublichen Energie.
I hope to be like this on Sunday.
Na, dann hoffe ich mal, dass ich am Sonntag ein solches Biest sein kann. So Nadal, angesprochen auf die Komplimente des Daniel Medvedev, womit die Rollen in diesem Finale sehr gut definiert sind. Da der junge Russe in seinem allerersten Grand-Slam-Finale voller Ehrfurcht vor seinem Gegner, hier der spanische Veteran zum 27. Mal in einem Major-Endspiel und der haushohe Favorit, auch wenn er tief stapelt.
Is a super tough final.
Es wird ein super schweres Finale, sagt Nadal. Eines, das er unbedingt gewinnen will. Denn da ist ja auch noch diese Sache mit dem Rekord.
Yes.
Ja, die Sache mit dem Grand-Slam-Siegerekord. Den hält momentan Roger Federer. 20 Grand-Slam-Titel, keiner hat mehr. Nadal liegt bei 18, könnte mit einem Sieg heute also ranrobben an den Schweizer.
Of course, I would love to be the one who achieved more Grand Slams.
Und klar würde Rafa, wie sie ihn nennen, sehr gerne der mit den meisten Grand-Slam-Siegen sein, will sich von dieser Rekordjagd aber auch nicht zu sehr stressen lassen.
I still sleep very well without being the one who have more Grand Slams.
Ich kann immer noch sehr, sehr gut schlafen, auch ohne der Rekordhalter zu sein, sagt Nadal. Ob Daniel Medvedev gut schlafen kann in der Nacht vor seiner Grand-Slam-Finalpremiere, darf bezweifelt werden. Es ist ein großer Moment für den Shootingstar der letzten Monate.
To play him in your first Grand Slam final is
sein allererstes Grand-Slam-Finale gleich gegen einen solchen Champion zu spielen, ist sehr, sehr speziell, sagt Medvedev. Er weiß eben ganz genau, was heute auf ihn zukommt.
Es war ein unerfreulicher Aufenthalt für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in Hamburg. 2:4 hat das Team am Freitag gegen die Niederlande verloren. Und damit ist der Druck, morgen im EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland zu gewinnen, deutlich gestiegen. Martin Roschitz über die Stimmungslage in Belfast.
Unter normalen Umständen wäre das Spiel in Belfast nicht mehr als eine Pflichtaufgabe für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Nach der bitteren Niederlage gegen die Niederlande hat sich die Ausgangslage deutlich verändert.
Das Spiel ist natürlich enorm wichtig. Wenn du jetzt ein paar Tage vorher eben auch zu Hause verloren hast, dann weiß man schon auch, dass man hier mit aller Macht 3 Punkte anstreben muss.
Plötzlich ist es in der EM-Qualifikationsgruppe C wieder ungewollt spannend geworden. Längst ist die alte Debatte um Taktik und Personal wieder aufgeflammt. Insofern steht in Belfast für Löw und sein junges Team eine Menge auf dem Spiel.
Nordirland ist Tabellenführer. Also von daher ist unsere einzige Aufgabe, alles daran zu setzen, das Spiel zu gewinnen. Das wird schwer, weil Nordirland gerade auch zu Hause mit Standardsituationen, mit ihrer Größe, körperlichen Wucht natürlich immer schwierig zu bespielen ist. Aber Unsere Aufgabe heißt hier, 3 Punkte zu erreichen.
Die Nordiren sind nach 4 Siegen in den ersten 4 Quali-Spielen heiß auf das Spiel gegen die Deutschen. Schon mit einem Unentschieden würden sie die Spitzenposition in Gruppe C behaupten und das ist auch das erklärte Ziel. Das deutsche Team um Marco Reus will vor allem eine Trotzreaktion zeigen.
Köpfe oben behalten, Vertrauen wieder gewinnen und dann das Spiel in Nordirland gewinnen.
Allerdings spielt die DFB-Elf im Windsor Park auch gegen die Kulisse an. 18.000 leidenschaftliche Fans werden ihr nordirisches Team mit aller Kraft unterstützen. Alles andere als ein Auswärtssieg käme einer Blamage gleich. Dann würde tatsächlich das große Zittern beginnen im Kampf um ein EM-Ticket.
Während die Spieler auf dem Platz um den sportlichen Erfolg kämpfen, versuchen die Verbände und Ligen, das zu leben, was in Werbekampagnen immer wieder gepriesen wird. Allerdings sind auch immer wieder diskriminierende Fan- und Schmähgesänge in den Fankurven zu hören, zum Beispiel gegen Homosexuelle. Die höchste französische Liga greift dagegen aber neuerdings hart durch, berichtet Marcel Wagner.
Die Ansage des Stadionsprechers war klar und deutlich. Liebe Fans, wir bitten euch, die tendenziösen und beleidigenden Äußerungen zu unterlassen, da die Begegnung andernfalls unterbrochen werden muss. Während sich auf dem Platz beim französischen Erstligaduell die Spieler von OGC Nice und Olympique Marseille weitgehend fair beackerten, hatten die Fans es deutlich weniger sportlich angehen lassen. Zuerst waren auf der Tribüne Banderolen mit homophoben Anspielungen entrollt worden, dann folgten Beschimpfungen. Sie sind schwul, die Marseillaiser, schallte es aus dem Nizza-Block. In der 27. Minute hatte Schiedsrichter Clément Turpin dann erstmal genug gehört und gesehen. Für gut 10 Minuten schickte er die Mannschaften in die Kabine. Von den Rängen gab es Pfiffe. Nizzas Trainer Patrick Vieira dagegen fand die Entscheidung verständlich. Der Schiedsrichter hat mir es erklärt und ich verstehe es sehr gut. Er hatte keine andere Wahl und ich denke, er hat genau die richtige Entscheidung getroffen, erklärte der frühere Welt- und Europameister nach dem Spiel. Tatsächlich hatte sich Schiedsrichter Turpin klar an die Vorgaben gehalten. Die hat die Liga-Organisation seit Saisonbeginn nämlich deutlich verschärft. Eine Spielunterbrechung ist seitdem zwingend, wenn die Fans wiederholt homophobe oder andere diskriminierende Beleidigungen äußern. Seit Saisonbeginn waren bereits mehrere Spiele betroffen, zuerst eine Partie des Zweitligisten AS Nancy, der von der Liga-Organisation zusätzlich eine Tribünensperrung für ein Heimspiel aufgebrummt bekam. Von der Regierung gab es für diese klare Haltung deutliches Lob. Es ist einfach nicht akzeptabel, solche Beleidigungen hören zu müssen. Das gilt auch für den Fußball, der schließlich ein Aushängeschild ist, sagte Sportministerin Roxana Machacineanu im Fernsehsender BFM. Bei manchen Fans stoßen die harten Sanktionen dagegen auf Unverständnis. Seit ich klein bin, gehe ich ins Stadion und seitdem fallen solche Worte. Aber die sind doch nicht als persönliche Beleidigungen gemeint, befanden etwa diese selbsternannten Nizza-Fans im Fernsehsender TF1. Eine Erklärung, die Nathalie Bois de la Tour, Präsidentin der französischen Profiliga, keineswegs gelten lassen will. Es gibt Dinge, die wir früher toleriert haben, da muss der Fußball selbstkritisch sein, die aber heute aus gesellschaftlicher Sicht einfach nicht mehr tolerabel sind. Andererseits fürchtet die Profiliga wegen der zahlreichen Spielunterbrechungen um ihren Ruf und um den Spielbetrieb. Für Jérémy Falledam, Vizepräsident von SOS Homophobie, ist das jedoch kein Argument, den eingeschlagenen Weg zu ändern. Das Problem ist nicht, dass ein Spiel unterbrochen wird. Das Problem sind die Äußerungen in den Stadien ohne jede Strafe. Damit die Sanktionen dagegen verstanden werden, muss man mit den Fans reden, sie sensibilisieren, Prävention betreiben. Wie das gehen könnte, das will die französische Liga-Organisation im Gespräch mit allen Beteiligten nun herausfinden. Mögliche Lösungsansätze dürften vermutlich auch in anderen europäischen Ligen durchaus willkommen sein.
Ein Bericht von Marcel Wagner aus Paris und damit endet Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger. Alle Beiträge können Sie nachhören auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF Audiothek. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.